der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Volker, mir ist aufgefallen, bei unserem Podcast haben wir so eine rote Linie. Wir haben es sehr viel mit Museen zu tun.
Also, stimmt.
Wir hatten den Museumsdirektor vom Wurstmuseum, dann hatten wir den Mitgründer des Grenzmuseums Schifflersgrund. Und heute, da lassen wir uns mal richtig krachen. Hier haben wir einen Museumsdirektor sitzen, der ist gleich für zwei Museen verantwortlich. Herzlich willkommen, Dr. Gideon Haut. Schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Freue mich auf eine schöne Runde jetzt mit euch.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen.
Zu Beginn, Gideon, du, wie schon erwähnt, du bist für zwei Museen zuständig, das Sturmmuseum, das Literaturmuseum und unser Eichsfeld-Museum. Das wissen wir, aber wir wissen nicht viel über dich und das geht sicherlich unseren Hörern ganz genauso. Erzähl mal so ein bisschen, wo ging's und wie ging's mit dem kleinen Gideon seinerzeit los?
Soll ich ganz vorne anfangen?
Ganz vorne.
Genau, ja, ich bin 1985 geboren in Freiburg im Breisgau, also in Baden-Württemberg, und bin eigentlich schon immer gerne in die Museen gegangen. Vielleicht ist das so ein bisschen ein roter Faden für mich gewesen. Ich habe nach der Schulzeit in Freiburg überlegt, wo bin ich gut drin, welche Fächer machen mir Spaß, was mache ich nach der Schulzeit. Studium war klar. Nach dem Abitur habe ich in Freiburg an der Albrecht-Ludwigs-Universität studiert, neuere und neueste Geschichte und neuere deutsche Literaturwissenschaft. Erst Geschichte im Hauptfach, habe dann aber schnell gemerkt, Literaturwissenschaft ist mehr meins, habe dann quasi den Bachelor noch in Hauptfach Geschichte gemacht und dann den Master in der Literaturwissenschaft und habe zu dieser Zeit besonders wirklich alle Bücher verschlungen, die man so lesen kann. Gerade so die Kanonisierten haben mir immer sehr, sehr gut gefallen und bin aber schon in dieser Phase eigentlich oder schon davor immer sehr, sehr gerne in Museen gegangen. Also das war schon immer irgendwie so ein Teil meines Lebens, auch schon eben als Kind. Und habe aber nie darüber nachgedacht, dass man in einem Museum ja auch arbeiten kann. Das war immer ein Ort, in dem man gerne hingeht, aber habe mir noch nie so ganz, war mir da lange nicht im Klaren darüber, dass man da auch arbeiten kann. Und über gewisse Umwege hat es dann aber doch geklappt, dass ich nach dem Studium oder nach der Promotionsphase ja in ein Museum kam. Und zwar habe ich in dem Museum Bautzen gearbeitet. Im Stadtmuseum Bautzen habe ich meine Ausbildung begonnen, ein wissenschaftliches Volontariat. Und hatte aber in dieser Phase schon Kontakte nach Husum, in die Sturmstadt. Dadurch, dass ich in der Promotionsphase mich mit Sturm unter anderem beschäftigt hatte. Und so kam dann eben dieser Kontakt. Und der hat mich dann letztlich nach Heiligenstadt geführt.
Okay. Du sagtest, du hast promoviert. Was war dein Thema?
Ich habe in Freiburg einen ganz wunderbaren Professor kennengelernt, Maximilian Bergengrün, und der hat sich beschäftigt mit dem Wissen, das in der Literatur vermittelt wird, und hatte eine Promotionsstelle für mich, oder er hatte eine offene Stelle und ich konnte mich auf die bewerben. Und zwar ging es bei mir um die Frage, wie wird Verbrechen in der Literatur dargestellt? Wie wird Verbrechen in der Literatur aufgearbeitet, aufgeklärt? Und dann habe ich 3 Jahre lang mich mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Welche Verbrechen finden in der Literatur statt? Giftmord und all diese Dinge. Und habe mir angeschaut, wie bei den 3 Autoren, Theodor Fontane, Wilhelm Raabe und eben der besagte Theodor Storm, wie dort Verbrechen eine Rolle spielt in der Literatur und wie es vor allen Dingen eben aufgeklärt wird. Man kennt das heutzutage in Serien und Krimis etc. Wird Verbrechen aufgeklärt über DNA-Spuren und Fingerabdrücke. Aber all das gab es ja noch gar nicht im 19. Jahrhundert. Aber trotz allem wurden ja auch dort Verbrechen aufgeklärt. Und es hat besonders gut bei Theodor Storm geklappt, dieses Thema, weil er eben in seinem beruflichen Leben ein Richter war, ein Jurist. Und er hat eben genau das getan. Und ich habe mir angeschaut, wie hat der Richter Storm sein Wissen aus diesen juristischen Themen in seine Literatur eingearbeitet. Und Das war so ein bisschen die Frage. Also Verbrechen in Literatur, Aufklärung und vor allen Dingen eben auch die Rolle des Detektivs. Es gibt immer einen Detektiv in der, oder oft einen Detektiv in der Literatur. Wie arbeitet der? Und da war besonders die Intuition etwas, was für die Literatur ganz wichtig ist. Also so ein bisschen das Bauchgefühl. Also gar nicht so sehr das Wissen, sei es eben heute DNA-Spuren oder Fingerabdrücke oder damals eben andere Dinge, sondern es ging vor allen Dingen immer darauf aus, wie ist ein Detektiv, wie kann er ja ein Verbrechen aufklären, indem er intuitiv spürt, wo geht die Richtung hin, wer könnte der Täter sein oder die Täterin. Das fand ich irgendwie spannend, diesen Wechsel zwischen Literatur und ja der Wissenschaft da draußen.
Und kannst du das Thema der Promotionsarbeit noch ganz konkret sagen? Der Landrat hat das so schön, also wortwörtlich wiedergegeben. Jetzt kommt's.
Da muss ich jetzt nachdenken. Die Promotion ist auch schon wieder ein bisschen her.
Du kannst ja noch ein bisschen nachdenken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier in unserem Podcast. Vielleicht eine andere Frage. Du hast vorhin gesagt, du hast ja viele Bücher gelesen. Du hast Bücher verschlungen. Vor allem die kanonisierten. Für mich als literarischen Laien erschließt sich das Wort kanonisiert nicht.
Ein Kanon ist ja etwas, worauf sich viele Menschen geeinigt haben. Also etwas, wo vielleicht Experten oder die Fachleute gesagt haben, das ist ein Buch, ein Film, etwas in der Art, das unbedingt gelesen werden muss oder gesehen werden muss, weil es eine langfristige Bedeutung hatte, auch noch lange über das Werk direkt hinaus. Und in der Literatur gibt es natürlich Listen oder andere schlaue Menschen haben gesagt, das sind die 10 wichtigsten oder die 100 wichtigsten Bücher insgesamt oder aus einer bestimmten Epoche. Und ich habe mich da so ein bisschen entlang gehangelt und habe mir gedacht, warum ein neues Buch lesen, was vielleicht in 2-3 Jahren niemand mehr interessiert und das mir vielleicht wenig sagt. Ich fange sozusagen mal grundständig an und lese besonders die Bücher, die irgendwie eine besondere Bedeutung haben, lange Zeit über ihr Wirken hinaus.
Also Faust zum Beispiel.
Zum Beispiel Faust, Goethe, Schiller, Tolstoi, Dostojewski, all die großen Namen, an denen habe ich mich ganz gerne abgearbeitet, Thomas Mann. Und das war immer irgendwie für mich eine Freude. Wobei ich auch sagen muss, manche Bücher, die liest man und dann denkt man sich, boah, ist das schwer.
kenn ich.
Mir ging das auch teilweise natürlich so. Aber ich habe auch einige Bücher gelesen, die ich während des Lesens als anstrengend empfunden habe. Aber wenn man sie dann beendet hat, dann hat man trotzdem oder oftmals dann entgegengesetzt zu dem, was man während des Lesens irgendwie dachte, hat man dann einen wunderbaren Gesamteindruck und dann erst merkt man, das Buch hat mir doch sehr viel gesagt und gegeben. Es war vielleicht langwierig oder nicht so spannend, aber es war doch etwas, was mir etwas gesagt hat und mir etwas gebracht hat. Und das habe ich besonders bei diesen kanonisierten Werken immer besonders gespürt.
Siehst du, wir waren beim Kanon reinweg nur bei der Singerei.
Singerei, ganz genau. Ja, schwere Literatur ist mir auch bewusst. Ich habe mal Krieg und Frieden gelesen und ich glaube, 1300 Seiten oder so. Und das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein schweres Buch. Also neben dem Thema sowieso, aber das Buch war allein schon schwer. Ich habe es dann nochmal mit dem elektronischen Buch gelesen. Da war es viel einfacher.
Genau, richtig.
Nur so eine Frage, wer sind so Leute, die dann das dann, ich weiß, nennt man das dann kanonisieren oder die dann das festlegen? So Leute wie Reich Ranitzky oder wer?
Zum Beispiel, genau, ja. Das ist ein wichtiger Mensch, der etwas in dem Sinne festlegt. Aber es ist ja gar nicht etwas, das festgelegt wird von Einzelnen, sondern es ist auch etwas, das einfach weiter im Gespräch bleiben bedeutet. Also wenn ein Buch lange Zeit gelesen wird, auch wenn der Autor oder die Autorin schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte nicht mehr unter uns weilt und das Buch wird weiterhin gelesen, oder wenn die Forschung, Literaturwissenschaft, Germanistik im weitesten Sinne, wenn die sich weiterhin mit diesem Werk beschäftigt und es immer wieder etwas gibt, was daraus gezogen werden kann. Es gab zum Beispiel in Zeiten von Theodor Storm gab es Autoren, besonders Autoren, weniger Autorinnen, die waren viel, viel erfolgreicher kommerziell als Storm, als Fontane. Und man könnte ja meinen, das sind dann auch die überdauern, aber oft war es eben dann nicht so. Und das ist eben das, was mir heute mit der heutigen Literatur manchmal ein bisschen schwerer fällt. Da ist ja dieser Filterprozess noch nicht, der hat noch nicht stattgefunden. Und ich fühle mich da sozusagen wohler, wenn ich weiß, dieses Werk ist überzeitlich von Bedeutung.
Also heißt also nicht, der Bestseller von heute muss unbedingt der in den Kanon aufgenommen werden, der kanonisierten Bücher.
Genau, es gab, also eine Frage wäre zum Beispiel Harry Potter. Hm. Weltbekannt, da frage ich mich, wird das in 100 Jahren noch gelesen werden? Ich glaube ja, bei an dieser Stelle. Aber es gibt natürlich Bücher, die waren genauso erfolgreich wie Harry Potter. Heute waren die früher mal erfolgreich und die kennt aber heute kein okay. Mensch mehr.
So Fitzek beispielsweise ist, weil das in einem anderen Kontext steht, vielleicht in 100 Jahren nicht mehr interessant.
Genau, das wird sich zeigen. Wie wird die Gesellschaft da an diese Bücher herantreten? Wird man sie noch lesen? Wird man da noch etwas für die heutige Zeit herausziehen können? Und das ist eben das Schöne, um mal den Bogen schnell mal zu spannen. Bei Theodor Storm habe ich das Gefühl und viele andere eben auch, obwohl er jetzt schon lange nicht mehr unter uns weilt, sind das Bücher, die uns heute noch etwas sagen können und die wir heute noch lesen und mit denen wir heute noch arbeiten können.
Liegt vielleicht daran, dass er einiges davon in Heiligenstadt geschrieben hat, im Eichsfeld.
Genau, das wäre so eine
das ist These. Das, so, das war jetzt das Thema literarisches Trio, nicht das Quartett. Reich Ranitzky hast du schön gesagt, muss ich sagen.
Familie hast du auch, Gideon, nehme ich an. Oder ich weiß es von Erzählung, aber du bist verheiratet, hast Kinder?
Genau, ich bin verheiratet. Ich habe meine Frau schon in der Schulzeit in Freiburg kennengelernt. Wir sind in der 11. Klasse zusammengekommen und bis heute sehr glücklich miteinander verbunden.
Okay.
Und wir haben einen Sohn, der ist jetzt inzwischen 10.
Sehr schön.
Sehr schön. Das quasi unter dem, da sind wir wieder in Thüringen, Gruppe Elefant, Ute Freudenberg, Jugendliebe, könnte man da die...
Richtig, genau. Ja.
Das thematisieren.
Und Geschwister hast du auch?
Ich habe eine bisschen größere Patchwork-Family. Ich habe 4 jüngere Geschwister und eine große Familie. Die sind ein bisschen verstreut in der Welt, aber trotzdem verstärkt im Raum Freiburg. Deshalb komme ich auch immer wieder dahin zurück. Und genau.
Wie hast du dir den Dialekt abtrainiert?
Den hatte ich noch nie.
Okay, weil ich kenne Leute da aus dem Breisgau, das hört man. Das, also
im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Das, wie gesagt, das hatte ich noch nie. Ich kann das auch jetzt deshalb nicht irgendwie, ich kann jetzt hier nicht umswitchen und mal so ein bisschen alemannisch oder badenderisch schwätzen. Das liegt mir nicht, das lag mir noch nie. Eine Großmutter, die mütterlicherseits, die habe ich auch als Kind manchmal gar nicht verstanden.
Das ging mir genauso. Wenn sich mein Opa mit seiner Schwester unterhalten hat, dann war für mich, da konnte ich rausgehen. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Nüscht, sagt der Eichsfelder. Nüscht. Ja, was hat dich denn dann ins Eichsfeld geführt? Wahrscheinlich Storm.
Genau, wie gesagt, während der Promotionsphase habe ich von diesen 3 Autoren, Fontane, Rabe und Storm, den engsten Draht zu Storm geknüpft. Ich kannte ihn davor noch nicht so sehr. Von Freiburg ist es ein bisschen weit bis an die Nordsee, nach Husum. Ich hatte Storm nicht in der Schule, aber von den 3 Autoren hat er mir am meisten zugesagt. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gelesen und hatte dann während der Promotion auch schon publiziert, einige Aufsätze zu Storm und anderen und hatte dadurch einen Kontakt nach Husum geknüpft und bin dann da eingeladen worden, habe da einen Vortrag gehalten und da war eine ganz schöne Verbindung nach Husum und ich bin dann einige Jahre weiterhin nach Husum gereist. Da gibt es immer eine große Tagung im September zu Storms Geburtstag und da war irgendwie ein Kontakt zu Storm und Husum. Und wer auch immer Gast war in Husum, war Regina Fasold, Dr. Regina Fasold, meine Vorgängerin hier im Literaturmuseum Theodor Storm. Und wir hatten uns kennengelernt und nach einiger Zeit kam jemand anderes, aber auch Frau Fasold, auf mich zu und die sagten, wir suchen langfristig einen Nachfolger. Wäre es nicht eine Möglichkeit, du hast dich hier intensiv mit Storm beschäftigt, du bist in der Museumswelt jetzt so langsam zu Hause, könntest du dir das nicht vorstellen? Ich war für mein Empfinden noch relativ jung und war geehrt, aber auch überrascht und hatte das im ersten Moment sogar als einen Scherz eigentlich aufgefasst. aber ich hatte dann eben den Kontakt nach Heiligenstadt geknüpft und als es dann soweit war, war die Stelle einfach ausgeschrieben. Ich habe mich beworben. Ich kannte neben Frau Fasold, die ich aber auch nur geringfügig kannte, aber ich kannte niemanden hier und habe mich ganz klassisch beworben. Ich weiß nicht, wer sich damals noch alles beworben hat, aber ich hatte einfach eine Bewerbung geschrieben. Aber ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl damals, weil natürlich die Faktoren, die für mich gesprochen haben, die lagen schon auf der Hand. Wie gesagt, stormintensive Beschäftigung und Museumswelt oder ein Hintergrund in der Museumswelt war auch schon da. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Aber ich war trotzdem sehr, sehr aufgeregt beim Bewerbungsgespräch und ich war sehr, sehr froh, als es dann geklappt hatte. Aber es war für meine Familie ein Neuanfang. Wir sind nach Heiligenstadt gezogen, alle zusammen, ohne zu wissen, wo meine Frau dann beruflich unterkommt. Also wir haben da schon durchaus auf etwas Neues uns eingelassen, aber es war sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr froh, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Also bis dato nicht bereut?
Nein, auf keinen Fall. Das kann ich gleich sagen. Ich bin wirklich, wie gesagt, ich kannte niemanden, aber ich bin sehr, sehr herzlich hier aufgenommen worden. Das war von Anfang an ganz wunderbar. Der Sturmverein mit der Vorsitzenden Monika Potrikus und all die Ehrenamtlichen, die sich da engagieren, haben mich sehr, sehr wohlwollend aufgenommen, sehr, sehr herzlich. Aber auch in der Stadt natürlich einfach grundsätzlich war eine große Offenheit da und eine Lust, auch das Museum jetzt weiterzuführen und da auch mit neuen Ideen reinzugehen.
Da ging es dir komplett anders als Theodor Sturm. Als der hierher kam, der war nicht so ganz so begeistert, ne, Volker?
Ja, das hattest du uns mal gesagt. Sturm ist wohl von Göttingen mit der Postkutsche hergefahren. Und als er Heiligenstadt gesehen hat, muss ihm wohl das Gesicht eingeschlafen sein. Was für ein hundsverlassenes Nest. Es gibt hier nur Lehmbuden.
Genau, da gibt's ein schönes Zitat, das kann ich nicht auswendig, da müsste ich nochmal nachschauen. Aber er war eben erstmal vielleicht von dem nicht ganz so hohen Wohlstand, um es mal so zu formulieren, etwas erschreckt, aber schon im selben Jahr, als er angekommen ist, 1856, hat er viele Briefe geschrieben, in denen er sich sehr, sehr lobend über die Landschaft hier und auch die Menschen geäußert hat. Und ich glaube, es ist sehr schnell ihm hier sehr, er ist sehr wohlwollend aufgenommen worden und er hat sehr schnell hier Freunde gefunden und eine neue, für ihn einen neuen Lebensabschnitt, der ihn sehr beflügelt hat. Also dieses anfängliche Bild ist, glaube ich, sehr schnell revidiert worden.
Und nach 7,5 Jahren zählten diese 7,5 Jahre wohl zu den glücklichsten seines Lebens.
Da sage ich immer bei Führung und ich glaube aber auch, dass das stimmt. Ich bin ja, wie gesagt, auch ein kritischer Wissenschaftler. Dadurch, dass ich jetzt mich mit Sturm intensiv beschäftige und dieses Haus leite, könnte man ja im ersten Moment meinen, naja, ist ja klar, dass der jetzt was Positives sagt. Aber es ist wirklich so, muss ich sagen, oder das sagt nicht nur ich, sondern das sagen viele Wissenschaftler. Seine Kinder waren noch jung, seine Sorgen waren vielleicht dementsprechend auch noch klein. Er hat in seiner vorigen Lebensstation in Potsdam eine sehr harte, physisch und psychisch harte Zeit gehabt und er konnte hier wieder durchatmen. Er hatte hier wieder Muße, sich der Literatur zu widmen, wozu er davor einfach keine Zeit hatte. Und es sind hier 2 Kinder geboren und er hat hier viele Freunde gefunden und es ist ihm sehr schnell hier ein Stein vom Herzen gefallen und vieles leicht gefallen und so, dass ich wirklich glaube, es war eine sehr glückliche Zeit. Und als er dann nach 7,5 Jahren die Chance hatte, zurück in sein geliebtes Husum zu kehren, hat er sich das auch nicht leicht gemacht. Also er ist nicht einfach, hat die Sachen gepackt und ist los, sondern er hat wirklich lange überlegt, hat auch erst versucht, in Husum herauszufinden, ist diese Stelle dort wirklich sicher oder kann er sich erst hier beurlauben lassen? Und er hat diesen Abschied hier wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge vollzogen.
Und er arbeitete hier als Jurist, als Richter?
Genau, er war hier im Kreisgericht ein Richter und das war ein Kammergericht, wo mehrere Richter über die bestimmten Angelegenheiten entschieden haben. Es war eine Stelle, die gut bezahlt war. Er hat zwar durchaus weiterhin sich bei seinem Vater über Geldsorgen manches Mal beklagt und sich ein bisschen unterstützen lassen, aber er hat hier tatsächlich zur Oberschicht gehört, das muss man so sagen. Und er war auch schon zu diesem Zeitpunkt bekannt als Schriftsteller, hatte schon ein Ansehen und es war für viele auch eine gewisse Ehre, dann mit Sturm zu verkehren. Und so kam er eben schnell in einen breiteren Kontakt und hat viele Bekanntschaften geführt. Und er hat einfach, glaube ich, auch die Eichsfelder Lebensart hier sehr genossen. Er schreibt davon, wenn er gerichtliche Termine hatte, die nicht im Gericht stattgefunden haben, sondern außen sozusagen waren, dann schreibt er eben auch davon, wie schön es war, dass sich Zeugenvernehmung und Feldgiekerschmausen verbanden. Und also er hatte, glaube ich, wirklich hier eine gute Zeit.
Und du bist der dritte Direktor dieses Museums. Die erste war Frau Antonia Günther, dann Frau Dr. Fasold und jetzt du. Etabliert wurde das Museum, so haben wir das sogar gehört, hier vor Ort, von Dr. Werner Henning. 1988 eröffnet, wenn ich mich recht erinnere. Und eigentlich wenn ich immer vor dem Haus stehe mit einer Stadtführung, frage ich die Leute immer, schätzt doch mal, wie lange Storm in diesem Haus gewohnt hat. Und alle sagen mir natürlich irgendeine Zahl. Wenn ich sage, 7,5 Jahre hat er gewohnt, wird er wohl auch 7,5 Jahre da gewohnt haben. Nein, er hat keinen einzigen Tag da gewohnt. Wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen, dass man genau dieses Haus dazu genommen hat?
Also das ist ja lange vor meiner Zeit gewesen. Aber was ich gehört habe, unter anderem eben auch von Dr. Henning, ist, und das ist ganz richtig, dass du das sagst, er hat eben nicht in diesem Haus gewohnt. Das versuchen wir auch in der Ausstellung immer deutlich zu machen. Das Museum ist 88 dort eingerichtet worden auf einen Ratsbeschluss hin. Und gewohnt hatte Storm an zwei Orten in Heiligenstadt. Zunächst bei seinem Bruder am Kasseler Tor in einer großen Gärtnerei. Otto Storm, der Bruder von Theodor Storm, hat nämlich auch in Heiligenstadt gelebt. Sogar noch länger als sein Bruder. Auch die Nachkommen haben noch hier lange Zeit gelebt und diese Gärtnerei gehabt. Storm hatte zunächst dort seine Wohnung bezogen mit seiner Familie und ist dann umgezogen in die Wilhelmstraße und hatte dort in einer Wohnung gelebt. Die hatte zwar einige Zimmer, aber seine Familie war groß, sodass die Wohnung für ihn eigentlich etwas zu klein war. Und er hat auch sehr sich darüber beklagt, dass er leider keinen Garten mehr hatte. Das hatte er in Husum und das war ihm sehr wichtig. Also die Rosenzucht war für ihn auch ein Hobby, kann man sagen. Und das Museum wurde eingerichtet, um Theodor Storms 100. Todestag zu würdigen und ihn in seiner Rolle auch ein bisschen natürlich für den DDR-Staat irgendwie zurechtzubiegen, was eigentlich nicht gelingt, weil sich Storm da nicht politisch festzurren lässt. Aber diese Wohnung, in der Storm tatsächlich gewohnt hatte, die hat sich einfach nicht angeboten. Die hätte nicht einen würdigen Platz für ein Museum dargeboten. Und so ist man auf dieses Haus gekommen, das war ein Wohnhaus, da haben Menschen einfach gelebt. Und was ich von Herrn Henning und anderen gehört habe, auch schon von Menschen, die dort gewohnt haben, es waren Wohnungen, aber die waren nicht mehr auf dem aktuell neuesten Stand. Und als den Menschen angeboten wurde, eine frisch sanierte Wohnung zu beziehen, haben die das anscheinend alle sehr gerne getan. Und so wurde das Museum etwas umgebaut und es hat einfach einen würdigeren Platz gefunden dort.
Seit einiger Zeit ist ja im Literaturmuseum ein mechanisches Puppentheater installiert worden. Mit sehr hohem Aufwand, mit hohem finanziellen Aufwand und hohem mechanischen Aufwand. Der Herr Gopsch aus Erfurt hat an der Krämerbrücke selbst ein Theater, ein mechanisches Theater, das Theatro Mundi, wenn ich mich recht erinnere, und hat gesagt, jetzt bin ich durcheinander.
Hat er gesagt?
Hat gesagt, du bist wohl auf ihn zugegangen und dieses mechanische Puppentheater dort zu installieren. Und das wurde dann auch getan. Und das ist ja ein riesen Anziehungspunkt geworden in diesem Literaturmuseum.
Ja, da sind wir sehr, sehr froh, dass das alles geklappt hat. So über dieses große Projekt spreche ich natürlich sehr, sehr gerne. Die Idee, ein Puppentheater ins Museum zu bringen, ist viel älter als meine Zeit im Haus. Also da haben andere quasi die Ursprungsidee vor mir gehabt. Speziell für dieses Puppentheater kann ich berichten, der Verein und meine Vorgängerin Frau Fasold haben in Erfurt das Puppentheater von Martin Gopsch gesehen und waren so begeistert, dass sie gesagt haben, Mensch, das wäre doch toll, wenn das auch im Museum in Heiligenstadt installiert werden würde. Und es würde ja inhaltlich auch sehr gut passen. Theodor Storm hat Pole Poppenspäler geschrieben, eine Novelle, die zwar nach seiner Zeit in Heiligenstadt entstanden ist, die aber Bezug nimmt auf seine Zeit in Heiligenstadt. Also da hat man auch eine inhaltliche Verbindung zum Werk von Storm. Und dieses Puppentheater, man dachte, dass man ein eher kleines Puppentheater nimmt, so wie das auf der Krämerbrücke eben auch ist. So ein Meter auf 50 Zentimeter ungefähr ist das, schätze ich. Und das war so die Ursprungsidee. Und ich bin dann tatsächlich nochmal auf Herrn Gopsch zugekommen und habe ihn von der Idee berichtet. Und er ist ein gefragter Handwerker, ist zu wenig gesagt, ein Künstler im Grunde genommen, sehr gefragt und er arbeitet viel mit Theatern zusammen und er hätte sicherlich sagen können, für dieses Projekt habe ich keine Zeit, keine Lust. Also er ist in einer Position, um sich wirklich auszusuchen, welche Projekte er macht. Und er war aber sehr angetan von der Idee und hat die Regentrude, das Märchen von Theodor Storm, gelesen und hat sich da gleich Dinge vorstellen können und war, wie gesagt, von dieser Idee sehr angetan und hat das mit uns zusammen umgesetzt. Und dann ist das auch relativ groß geworden, dieses Projekt. Also es ist viel größer geworden, als wir ursprünglich dachten, was aber ganz, ganz wunderbar ist. Und jetzt ist es eben ein Raum, der letzte Raum in der Dauerausstellung, der sozusagen den Höhepunkt unseres kleinen Rundgangs bildet. Und das Projekt konnte nur realisiert werden, weil wir sehr viele Fördergelder bekommen haben. Und dann kam es noch erschwerend hinzu, das Projekt, das sowieso über einen längeren Zeitraum geplant war, ist in die Corona-Zeit gefallen und da war alles schwierig, wir wissen es. Und da sind aber auch die Holzpreise sehr gestiegen, sodass wir weitere Fördergelder beantragen mussten oder zusammensuchen mussten. Es hat alles glücklicherweise geklappt und seitdem ist dieses schöne Puppentheater eben ein großer Anziehungspunkt für Schulklassen, für junge Menschen, aber natürlich auch für alle, die nicht mehr in die Schule gehen und noch weiter sich begeistern lassen wollen. Und wir sind sehr glücklich, dass es im Haus ist. Und mir ist es wichtig, dass das Museum ein Ort ist, an dem man etwas lernt. Man kann sehr viel lesen, ist ja ein Literaturmuseum. Ist klar, dass man da dann auch einiges lesen muss. Aber ein Museumsbesuch soll im besten Fall nie ermüdend sein, sodass jemand herausgeht und erstmal verschnauft und vielleicht einen Kaffee oder ein Eis möchte, sondern im Gegenteil soll ein Museumsbesuch Spaß machen, Freude bereiten und man sollte mit einem schönen Gefühl herausgehen. Das ist so unser und mein Anspruch für das Haus und das ist eben genau mit diesem Puppentheater hoffentlich der Fall, dass Menschen im Rundgang mit den 6, 7 Zimmern, die wir da haben, einiges lernen über Theodor Storm, aber dann eben auch nochmal am Schluss etwas haben, das nicht nur das Hirn mit dem Wissen anspricht, sondern wirklich alle Sinne anspricht. Und ich glaube, das, was ich so höre, gelingt uns das.
Also auf der Krämerbrücke muss man 1 Euro einwerfen. Bei der Regentrude muss man das nicht. Man muss was ganz anderes machen. Sag uns das einfach mal.
Genau, so wie das in dem Märchen eben auch der Fall ist, muss ein Zauberspruch aufgesagt werden. Ich kann ja für alle, die das Märchen jetzt nicht parat haben, das mal ganz kurz zusammenfassen. Es ist ein Märchen in einer unbestimmten Zeit, es war einmal quasi und es herrscht eine große Dürre. Die Ernte kann nicht eingefahren werden, die Menschen und die Tiere darben und wissen nicht weiter. Und eine alte Großmutter sagt, da muss die Regentrude wohl eingeschlafen sein. Man müsste sie mal wieder wecken. Aber niemand weiß den Zauberspruch, um diese Regentrude, diese Regenfrau zu wecken. Und ein junger Mann kann einem Kobold, dem Ecken-Ecke-Pen, einen Zauberspruch entlocken und geht dann mit seiner Angetrauten Maren in eine geheimnisvolle Märchenwelt, in eine Unterwelt, um dort die schlafende Regentrude mit einem Zauberspruch zu wecken. Dieses Unterfangen gelingt, es regnet, die Ernte kann eingefahren werden und die beiden Versprochenen dürfen heiraten. Ein glückliches Ende für ein schönes Märchen, in dem es um Naturfragen letztlich auch geht. Wie steht der Mensch im Zusammenhang mit der Natur? Etwas, was auch heute natürlich weiterhin ganz besonders wichtig ist. Und dann ist es eben so, dass in dem Märchen ein Spruch aufgesagt werden muss und diesen Spruch müssen auch unsere Besucher aufsprechen. Ganz kann ich ihn nicht auswendig, aber er beginnt mit Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Und mit diesen Worten kann man das Puppentheater erwecken und das können Jung und Alt in das Mikrofon sprechen, das dort aufgebaut ist. Und da hat man natürlich eine direkte Verbindung, man wird Teil dieser Geschichte. Und das ist eben das Erleben, das mir und uns im Museum wichtig ist, dass Literatur nicht etwas ist, was nur ein toter, stiller Buchstabe ist, sondern dass die Fantasie anspricht und mit dem man sich irgendwie identifizieren kann und das eben auch noch heute uns etwas sagt.
Und du erwähntest Ecken-Ecke-Pen. Das ist ja da so irgend so ein Gnom oder irgend Kobold, so ein Kobold, ja. Genau. Und das ist ja irgendwie so eine nordfriesische Sagenfigur, die auch besungen wird seit diesem Jahr von der Band Sandiano. Ein Titel heißt Ecken-Ecke-Pen.
Ah, da weiß ich weniger als ihr. Das müsst ihr mir nochmal berichten.
Du sollst ja auch was lernen, wenn du hier in den Podcast kommst.
Ja, allein wegen diesem Puppentheater, wegen dieser mechanischen Installation lohnt es sich einfach in dieses Museum mal hineinzugehen. Das ist großartig. Und ich weiß von Kindern, dass sie immer wieder den Spruch aufsagen, nur damit der Wassergeist von der Quelle runtergeht und die Regentrude dort erscheint. Es ist also wirklich wunderschön.
Wie lange dauert das Stück? Etwa?
Diese ganze kleine Theateraufführung geht so circa 3 Minuten. Das ist so ein Kreislauf, der da beginnt. Die Regentrude wird erweckt und dann schläft sie auch wieder ein. Dieser Rhythmus, der da in dem Märchen angelegt ist, ist auch dann bei uns im Theater angelegt. Und da muss man eben auch nochmal Martin Gopsch wirklich lobend erwähnen. Wir haben ihm da absolute kreative Freiheit gegeben, wie das bei so einem Künstler natürlich auch das einzig Richtige ist. Und er hat aber wirklich im Kern das Märchen erfasst und da auf eine ganz wunderbare künstlerische Art und Weise ja sich Storm angenähert, aber eben auch seine moderne Variante dazu entworfen. Und das ist das, was wir auch in unserem Museum versuchen durch die Arbeit. Es geht nicht nur um den historischen Storm, sondern immer auch um die Frage, Was kann uns Storm noch heute sagen? Weil natürlich heute jede Menge andere Autoren und Autorinnen von Bedeutung sein können und uns Menschen heute in ihrer Literatur etwas sagen können und wollen. Also die Frage, warum lesen wir einen Dichter, der schon so lange her ist? Und bei Storm, glaube ich, eben gelingt es, dass es viele noch anspricht und besonders eben auch häufig Künstlerinnen und Künstler. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal im Literaturmuseum, dass wir immer noch die Frage haben, was kann Storm uns heute sagen und wie können wir ihn wissenschaftlich oder künstlerisch noch bearbeiten, sodass er noch für die heutige Zeit von Bedeutung ist.
Darf man fragen, was dieses Projekt Puppentheater mit allem drum und dran finanziell in Anspruch nahm?
Also wir haben da Liedermittel für besorgt, glücklicherweise zugesagt bekommen. Das sind europaweite Mittel. Kultur lässt sich sowieso nur über Förderung eigentlich finanzieren. Das ist aber auch bei Schwimmbädern und anderen Dingen so. Und dieses Projekt war wirklich eines der größten Projekte, die wir getragen haben. Und es haben eben viele Privatmenschen gesponsert und weitere Institutionen uns da geholfen. Die Gesamtkosten lagen am Ende bei knapp 50.000 Euro. Für so ein kleines Haus, wie wir das sind, ist das eine Riesensumme,
enorm, ja,
die wir nie hätten stemmen können. Aber wir sind, wie gesagt, sehr glücklich. Und das war auch so ein bisschen ein erster Baustein für so eine grundhafte Erneuerung des Hauses, die immer wieder alle 10, 15 Jahre notwendig ist. Auch nach mir wird das mit der nächste wiederkommen und der die nächste und einiges verändern. Aber es ist eben sehr schön auch zu sehen, wie groß da die Offenheit im Haus und in der Stadt auch ist, da immer wieder auch ja das neu zu erfinden, um auch einen Anreiz zu bieten für gerade die Heiligenstädter oder die Eichsfelder wieder ins Museum zu kommen. Mhm. Ich habe das ja in vielen Häusern oder speziell in Heiligenstadt in beiden Häusern, dass der ein oder andere auch kommt und sagt, als Kind war ich hier mal, ich kenne es ja eigentlich. Mhm. Und wenn die dann durchgehen, dann sagen sie, oh, da hat sich aber doch ganz schön viel verändert. Und das ist, glaube ich, das Schöne und Wichtige, dass die Häuser da nie irgendwie einschlafen und ein Museum nie ein staubiger Ort sein sollte, sondern immer wieder neu die Dinge, die da sind, begutachtet, beleuchtet oder eben ganz neue Dinge hineinbringt.
Mhm. Und du hast über dein Studium berichtet und die zwei Themenfelder Literatur und Geschichte befähigen dich ja natürlich wie kaum einen zweiten, dann auch gleich noch das Heimat oder ehemalige Heimat, jetzt Eichsfeld Museum,
genau,
zu übernehmen. Wann bist du dort Direktor geworden?
Den genauen Zeitpunkt weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich bin März 2022 gefragt worden, ob ich das Eichsfeld Museum auch leiten könne und die Aufgabe habe ich sehr gerne angenommen. Es war eine große Aufgabe. Man tritt ja auch dort in große Fußstapfen, genauso wie im Literaturmuseum. Und die Menschen haben natürlich zu den Museen, selbst wenn sie gar nicht so häufig in das Haus gehen, trotzdem irgendwie eine Erwartungshaltung oder eine Erwartungshaltung, was soll in einem Haus gezeigt werden? Und es gehört immer auch ein bisschen Identitätsfindung dazu. Ein Museum, gerade wenn es ein geschichtliches Museum ist, zeigt ja auch immer so ein bisschen die Region. Wer sind die Menschen dort? Und wenn dann jemand kommt, der nicht hier geboren ist, da hatte ich schon quasi ein bisschen auch geschluckt vor dieser Aufgabe. Aber ich hatte Lust, sie zu übernehmen und ich habe große Freude daran, im Eichsfeld Museum zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir da mit dem Team, das wir da haben, eben auch einen ganz wunderbaren Prozess der Neukonzeption angehen. Der hatte schon gestartet, als ich gekommen bin, aber da gab es noch weiter viele große Aufgaben und es bereitet mir große Freude, auch da zu schauen, was macht das Eichsfeld aus? Und ich glaube, die Frage kann jemand, der vor Ort ist, gut beantworten, aber ich glaube, es kann auch jemand, der nicht hier geboren ist, sie gut beantworten, gerade weil er dann mit einer großen Offenheit an die Frage herangeht und sagt, wer sind die Eichsfelder, wer sind die Heiligenstädter, lasst uns das untersuchen. Und ähnlich wie hier in dem Podcast wollen wir auch im Eichsfeld-Museum Menschen befragen, was macht für sie das Eichsfeld aus. Und man muss natürlich auch denken, wir haben Touristen und Kurgäste, die in das Eichsfeld-Museum kommen und auch denen muss man die Frage beantworten oder stellen, was ist das Eichsfeld, was macht die Geschichte von Heiligenstadt aus, wer sind die Eichsfelder, was sind ihre Vorlieben, was sind ihre Besonderheiten, genau.
Ja, und gerade beim Übergang zwischen Heimatmuseum zum Eichsfeldmuseum ist es ja ganz toll gelungen, ganz neue Aspekte dort hineinzubringen. Wir haben ja jetzt die Leidensprozessionsausstellung und wir haben die neue Vogelausstellung in Heiligenstadt im Museum, Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit der Schule dort mal drin war. Und das Einzige, was mir an dem Museum überhaupt in Erinnerung geblieben ist, war ein großer Vogel, eine große Möwe, die für mich völlig frustrierend war, weil die so groß war, dass ich wirklich Schiss davor hatte. Und wenn man jetzt in diese Vogelausstellung geht, da hat das einen ganz anderen Aspekt bekommen, also einen lehrenden Aspekt und einen erfahrenden Aspekt. Also ganz toll.
Danke erstmal natürlich für diese positiven Worte. Das freut mich, das zu hören. Genauso ist das eben häufig an mich herangetragen worden. Die Vogelausstellung war etwas, das die Heiligenstädter, die hier zur Schule gegangen sind, alle kannten. Jeder verbindet irgendwie das Haus mit diesen Vögeln. Und das ist aber auch richtig, weil mit dieser Vogelsammlung von Karl Strecker eigentlich das Haus seinen Anfang genommen hat. Also das ist sozusagen die Wurzel dieses Hauses. Karl Strecker hatte diese Vogelsammlung aufgebaut über Jahre. Sie ist durch einen Brand auch mal wieder dezimiert worden, aber er hat wieder neu begonnen und hat sie der Stadt und speziell den Schulen vermacht, testamentarisch, um gerade den jungen Menschen die Welt im Grunde genommen über diese Tiere, diese Vogelpräparate zu zeigen, mit dem Anspruch, allen Schülerinnen und Schülern diese Tiere kostenlos zu zeigen. Und so kam es, dass da so ein Schauraum eingebaut wurde. Und das ist im Grunde genommen der Grundstein für dieses Eichsfeld-Museum. Und da sind wir froh, dass wir das erneuern konnten. Eben, wie ich es vorhin schon sagte, genau aus diesem Grund, dass die Menschen, die sagen, das kenne ich schon, dass die vielleicht wiederkommen und sagen, jetzt habe ich was ganz Neues gelernt, einen ganz neuen Blick dafür bekommen, für etwas, wo ich dachte, ich kenne es. Und ich finde das, glaube ich, immer sehr, sehr schön, wenn man immer wieder einen neuen Blickwinkel auf Dinge, die man eigentlich kennt oder meint zu kennen, werfen kann. Und das versuchen wir mit dieser Ausstellung eben auch, sodass auch diese Ausstellung bunt und fröhlich Spaß macht, sie zu besuchen mit der ganzen Familie. Man soll etwas lernen, man soll aber auch einfach irgendwie ein bisschen die Zeit im Museum genießen. Es gibt Sitzmöglichkeiten, man kann die Tiere hören. Das war, glaube ich, etwas, was davor noch nie oder schon lange nicht mehr möglich war. Und gerade bei Vögeln ist das natürlich etwas sehr, sehr naheliegendes. Fische, Krokodile, die machen wenig bis keine Töne. Aber so Vögel sind natürlich irgendwie auch dafür bekannt, dass sie wunderschön singen können. Und das war uns wichtig in der Ausstellung, in diesem Ausstellungsbereich. Und da bin ich sehr froh, dass uns das gelungen ist, im Zuge dieser Neukonzeption umzusetzen. Und eben sehr dankbar für die Unterstützung, die da von allen Seiten Stadträte und die Bevölkerung uns zuteil wird, weil natürlich Kultur immer auch eine Unterstützung braucht, finanzieller Art, aber eben auch ideeller Art. Und da versuche ich, oder da sehe ich besonders auch meine Rolle als Museumsleiter da drin.
Ja, ich glaube, Herr Strecker kommt selbst zu Wort in der Vogelsammlung, was eben vorher auch nicht der Fall war. Da standen ein paar Sätze an der Wand und das war's dann, was es für eine Taube oder für eine Möwe war. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Kommen wir mal zu etwas anderem. Wir gehen mal eine Stufe höher. Du bist ja Mitglied des Vorstandes im Museumsverband Thürings. Seit wann und was macht so ein Verband überhaupt?
Als ich 2018 hier nach Thüringen gekommen bin und das Museum übernahm oder dort die Leitung übernahm, war ich eigentlich von Anfang an darauf aus, ein Netzwerk aufzubauen oder das bestehende Netzwerk auszubauen, weil ich einfach schon immer das Gefühl hatte und habe, dass man wirklich nur in der Gemeinschaft stark ist. Wir sind ein kleines Haus in einer eher kleinen Stadt im ländlichen Bereich. Wenn man da versucht, alles alleine zu stemmen, dann kommt man nicht weit. Das Team vor Ort kann viel leisten, aber es ist noch leichter und schöner, wenn man das auf eine nächsthöhere Ebene bringt. Und so hatte ich eigentlich schon 2018 angefangen, mich an den Museumsverband bei gewissen Fragen zu wenden. Da sind andere Experten oder einfach Menschen mit Erfahrung, die einen helfen können, die ein Netzwerk aufbauen können oder ja, einfach etwas Wissen zu einem Thema. Und so habe ich mich von Anfang an dort beraten lassen und habe schnell gemerkt, dass das etwas ist, wo ich gerne auch selbst tätig werden würde und hatte mich dann, ich glaube, das war 2019, für den Vorstand aufstellen lassen, habe mich beworben dort und es hat gleich geklappt. Und seitdem mache ich da sehr, sehr gerne mit. Und der Museumsverband Thüringen ist ein Dachverband, eine Lobbyvereinigung im Grunde genommen für die Kultur und die Museen speziell. Da sind ungefähr 240 Museen in ganz Thüringen vereint. Und der Versuch ist eben da, gegenüber der Öffentlichkeit, der Bevölkerung, der Politik, die Arbeit der Museen zu würdigen und zu zeigen, wo sind unsere Stärken und wo sind aber auch Punkte, wo wir Hilfe brauchen oder auf Unterstützung angewiesen sind. In erster Linie gegenüber der Politik, aber eben einfach auch ganz allgemein, um Stärke in dieser Gemeinschaft zu finden.
Ja, mir fällt da immer so ein Wort ein, wo ihr euch sicherlich auch mit befasst und eigentlich jeder Museumsdirektor sich mit befassen muss, Provenienzforschung. Mhm. Gibt es das Problem hier im Eichfeld-Museum auch oder ist das nur auf die ganz großen Häuser beschränkt? Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, was Provenienzforschung ist.
Ich wollte gerade sagen, der Volker haut hier so ein Ding raus und ich sitze hier da.
kratz sich am Kopf.
Ja.
Provenienz, die Frage nach der Herkunft der Dinge. Wo kommen unsere Museumsexponate her oder warum sind sie in unserem Haus? Wie sind sie da hereingekommen? Wer hat die gebracht und wem haben sie davor gehört? Und das ist für jedes Museum eine wichtige Frage, eine Frage, die in den letzten Jahren verstärkt aufgekommen ist und auch erforscht wurde, weil viele Museen viele Jahre einfach nur gesammelt haben. Für Museen ist Sammeln ein ganz wichtiger Punkt. Nur etwas, was im Museum vor Ort gezeigt werden kann, ist ja auch dann ein Grund, ein Museum zu besuchen. Und dieses Sammeln kann stattfinden, ohne nachzudenken. Es kommt etwas ins Museum, das hat irgendeine Bedeutung oder ist wertvoll auf die eine oder andere Art, weil eine Geschichte dahinter steckt oder weil es einfach kostbar ist, Schmuck aus Gold oder etwas Ähnliches. Und lange Zeit haben Museen einfach alles angenommen oder teilweise haben einzelne Museen einfach alles angenommen und waren froh, etwas Neues zu bekommen, was man dann zeigen kann und einen neuen Grund hat, dass Menschen ins Museum kommen. Aber man muss natürlich gerade für Dinge, die in der NS-Zeit ins Museum gelangt sind, die Frage stellen, ist das jemandem entwendet worden, dem es eigentlich nicht hätte entwendet werden dürfen? Das ist sozusagen die Frage, die da vor allen Dingen verbunden wird damit. Also wo kommen die Objekte her und muss man die eventuell zurückgeben? Aber das ist nicht immer die einzige Frage für Provenienzforschung, muss man etwas zurückgeben, sondern man kann einfach auch Lösungen finden, um mit den Nachfahren oder den ursprünglichen Besitzern Lösungen zu finden, die vielleicht einfach bedeuten, dass man eine Erklärtafel oder einen Hinweis an das Objekt schreibt, sodass das erläutert wird, wo das herkommt. Mhm. Und das ist auch für das Literaturmuseum von Bedeutung, auch wenn das erst 88 gegründet ist. Mhm. Auch da ist ja die Frage, wenn wir kostbare Bücher haben oder Bücher, die eine Signatur von Storm haben, wem haben die mal gehört? Also das kann man einfach immer erstmal erforschen, ganz grundsätzlich. Und fürs Eichsfeld-Museum haben wir durchaus schon wissenschaftliche Forschungen unternommen, aber sind da noch ganz am Anfang. Wir haben Objekte, die der jüdischen Geschichte zuzuordnen sind, die müssen noch erforscht werden. Dazu soll es auch in der Neukonzeption dann einige Bereiche geben, die sich darauf stärker fokussieren. Es sind im Zuge der Bodenreform in der DDR ganz viele Objekte, Gemälde, Möbel, kostbare Möbelstücke entwendet worden oder enteignet worden. Und da muss man eben sehen, wie kann man das zumindest deutlich machen, wie die Herkunft dieser Objekte ist.
Ja, dankeschön. Das war sehr umfänglich. Also, Heiko, hast du es jetzt verstanden?
Ja, klar. Ja.
Naja, es gibt ja nicht nur die Raubkunst, sondern auch Kunst, die mal schlicht und einfach gefälscht wurde. Also wir haben hier ein paar Namen zusammengetragen. Cornelius Gurlitt hat 1500 Kunstwerke rechtmäßig von seinem Vater, aber der hat so unrechtmäßig als NS-Raubkunst gehabt und die hat er bei sich in der Wohnung hängen gehabt und als er gestorben ist, ist es aufgefallen, dass da so viele Bilder hingen, Originale. Das waren keine Kopien, aber es gibt eben auch die anderen, wie zum Beispiel Konrad Kujau, der...
Der hat nicht nur die Hitler-Tagebücher gefälscht, sondern halt auch Bilder. Zum Schluss hin sogar als ganz offiziell als Kujau-Fälschung verkauft. Aber hat halt auch so vorher schon mal so ein bisschen, was das anbetraf, das ein oder andere abgekupfert. Das muss man doch auch entsprechend verifizieren, ist das Original. Wie macht man das? Wie geht man da ran?
Da gibt es verschiedene Methoden. Natürlich brauchen wir auch da in unserem Haus jetzt Unterstützung von außen durch den Museumsverband oder anderen Experten, die da wirklich sehr, sehr wissenschaftlich herangehen. Aber wir haben im Eichsfeld-Museum auch zwei Mitarbeiterinnen, die ein kunstgeschichtliches Studium hinter sich haben beziehungsweise gerade noch vollziehen. Und die haben natürlich dann schon gleich einen sehr speziellen Expertenblick darauf und können sagen, der Stil ist so und so aus dieser Zeit oder der Rahmen macht den und den Eindruck. Also da muss man einfach mit seinem Fachwissen herangehen an die Objekte und das sehen. Ich wüsste nicht, dass wir Fälschungen im Haus haben. Was wir haben, ist aber Kopien. Also gerade wenn adlige Familien ihr Wohnzimmer oder ihren Eingangsbereich zieren und schmücken wollten mit Kunst, haben sie sich häufig der Mode entsprechend Kopien anfertigen lassen von bedeutenden Arbeiten. Und wenn das ein sehr guter Kopist war, dann kann es natürlich passieren, dass viele Jahre oder Jahrzehnte später das gar nicht mehr so deutlich ist, war das jetzt eine Kopie oder ist das ein Original? Aber da gibt es Methoden, das zu erkennen. Das geht los mit dem Pinselstrich und der Ölfarbe. Da gab es ja unterschiedliche Farben, die man zu anderen Zeiten benutzt hat. Und das geht hin bis zu Signaturen und Malstilen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu untersuchen. Aber um es wirklich dann festzuklopfen, muss man immer auch natürlich in die Akten schauen, was ist da aufgeschrieben. Aber man braucht da tatsächlich für diese Fragen einen eigenen Forschungsbereich. Das können wir nicht in unserer Alltagsarbeit leisten, um dann da ganz sicher zu gehen. Aber es gibt eben Methoden, um das zumindest schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit festzulegen.
Aber das Nonplusultra in Sachen Fälschung war ja Wolfgang Peltracci. Der malte im Stil von irgendwelchen Künstlern. Und das war so täuschend echt, dass Museen und Einzelpersonen das gekauft haben. Er ist einfach hingegangen und hat gesagt, hier habe ich ein Bild entdeckt, was vorher von Picasso unbekannt war. Und alle sind draufgesprungen und haben gesagt, tatsächlich ein neues Bild, und haben Millionen dafür bezahlt. Und das ist nur dadurch aufgefallen, dass, wie du es gesagt hast, die Farbe Titanweiß zu der Zeit, zum Beispiel von Dürer, noch nicht existierte. Und damit hat er gemalt. Er hat an alles gedacht. Nur an das Titanweiß hat er nicht gedacht. Und jedes Museum oder viele Museen, die jetzt Kunst noch haben, große Kunst, sagen, hoffentlich ist das nicht von dem Peltracci.
Jetzt muss ich mal querschießen als Klugscheißer. Das sieht ja aus, als wäre das ein italienischer Nachname. Müsste es dann nicht heißen Wolfgang Peltracci?
Das weiß ich nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Oh.
Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das
wisst. Schreibt es in die Kommentare, ja. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verschrieben. Das kann auch sein.
Ja, wir haben so ein paar Informationen von dir. Du bist sehr filminteressiert, stimmt das?
Ja, das ist richtig. Also wenn ihr jetzt gefragt hättet nach meinen Hobbys, da hätte ich auf jeden Fall Filme gesagt. Das hätte man auch studieren können, aber das war für mich immer ein Hobby. Und ja, ich finde, Filme können auch Kunst sein, wenn es eben auch da die sehr, sehr guten Filme sind. Und das ist einfach ein Medium, was sehr viel Spaß macht, was man auch abends, wenn man nicht mehr so viel Energie hat, kann man noch einen Film schauen. Vielleicht ist dann das ein oder andere Buch eben doch zu anstrengend, aber Filme sind einfach etwas für mich, was Unterhaltung bietet, aber eben auch sehr stark zum Nachdenken anregen kann und was auch im besten Fall einen sehr hohen künstlerischen Wert hat. Auch so eine Kunstrichtung, die eigentlich über die Jahre erst sich den Platz erarbeiten musste, aber heute natürlich anerkannt ist. Und das gefällt mir einfach. Also ich gucke sehr gerne Filme und ich habe das auch, das kann man ja vielleicht verraten, so weit getrieben, dass ich irgendwann mal dachte, ich muss das ein bisschen besser aufziehen. Ich habe nämlich teilweise vergessen, habe ich den Film schon gesehen oder habe ich ihn noch nicht gesehen, und dann habe ich mal angefangen, mir eine Filmliste zu erstellen, und jetzt ist das so ein bisschen so ein Journal geworden, wo ich meine Filme alle aufschreibe, und dann kann ich eben auch nachschauen, ach stimmt, den habe ich vor 10 Jahren oder vor 4 Jahren mal geguckt und kann jetzt auch sagen, dass ich circa 3.000 bis 4.000 Filme schon gesehen habe. Das kann ich jetzt durch diese Liste ganz gut nachweisen. Also ich gehe dieses Hobby schon mit einer gewissen Professionalität an, sozusagen.
Jetzt wollen wir natürlich von dir auch dein Favorite hören.
Dadurch, dass ich mich jetzt intensiver mit Filmen beschäftigt habe, habe ich tatsächlich auch diese Frage für mich selbst irgendwann mal beantwortet und habe eine Top 10 aufgemacht, aber habe dann auch schon gleich wieder gesehen, es reicht eigentlich nicht, eine Top 10 zu machen, sondern man muss eigentlich auch noch wieder unterscheiden, eine Top 10 der Actionfilme, eine Top 10 der Horrorfilme, eine Top 10 der Schwarz-Weiß-Filme. Aber wenn ich mich auf einen einzigen Film, das ist natürlich schwer, ein einziger Film, ganz wunderbar finde ich Ladri di Bicicletti, ein Schwarz-Weiß-Film, die Fahrraddiebe, ein Schwarz-Weiß-Film, Neorealismus aus den 50ern, ein ganz wunderbarer Film, sehr berührend. Das ist ein ganz toller Film, kann ich jedem nur empfehlen. Aber es sind eben auch andere Gewohnheiten, das muss man auch dazu sagen. Filme aus den 50ern oder noch früher, das ist nicht mehr das Empfinden, was wir heute haben, mit schnellen Schnitten und viel Action. Aber es sind ganz wunderbare Filme. Ich finde 2001 Space Odyssey einen ganz, ganz wunderbaren Film. Auch dieser Film, dem sieht man eigentlich das Alter nicht so sehr an. Und das ist ein Film, bei dem ich immer wieder, auf den ich immer wieder zurückkomme. Wenn man heute einen Film sieht, sieht man immer wieder eigentlich die Bedeutung, die dieser Film hatte. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Kanonisierten. Und das gilt ja auch für Filme. Dieser Film war so bahnbrechend, dass ganz viele Filme, die danach kamen, nicht umhin kommen, diesen Film in irgendeiner Weise zu zitieren und auf den zu verweisen oder irgendwie als eigentlich nur quasi Enkelkinder dieses Films auf die Welt kommen. Und das finde ich immer schön und deshalb finde ich es gut und wichtig, auch da diesen Kanon zu kennen und das, was ja die Grundsteine gelegt hat.
Wir haben ja in der nächsten Folge die Jungs vom Filmfestival, Otti und Keule, und dann ist es natürlich auch klar, warum du die Jungs entsprechend unterstützt, auch mit Filmkritiken, und das ja erklärt, wenn da die Leidenschaft schon.
Genau, so, also ich finde das ganz wunderbar und stehe sehr, sehr gerne mit ihnen in Kontakt. Als dieses Kurzfilmfestival aufgebaut wurde, war ich Feuer und Flamme dafür. Kurzfilme sind nochmal ein ganz eigenes Genre, da haben, ja eben der Name sagt das ja, kurze Filme, die haben natürlich andere Mittel nur, um ihre Botschaft rüberzubringen, aber als das aufgebaut wurde, habe ich mich sehr gefreut und habe gerne das unterstützt, weil es ja eben auch eine ehrenamtliche Crew nur ist, und bin sehr froh, dass das jetzt schon so lange und so wunderbar anläuft, und ich mache da gar nicht so richtig mit. Die Arbeit und das Lob gebührt denen, aber ich bin Teil der Jury als einer von ganz vielen und freue mich, dass ich da diese Filme in der Vorauswahl sehen kann und schreibe da ganz gerne auch etwas dazu. Wobei ich auch sagen muss, immer wieder interessant zu sehen, es ist relativ leicht, einen Film zu schauen und eine Meinung dazu zu haben, und würden wir uns über einen bestimmten Film unterhalten, kann man auch leicht was sagen. Aber wenn man das nochmal dann niederschreiben muss, ist es viel schwieriger, da dann auch wieder die guten und richtigen Worte zu finden. Aber ich versuche es und anscheinend kommt das ja auch gut an und da freue ich mich.
Ja. Und dann ist natürlich das Eichsfeld auch wieder für dich wie geschaffen, weil Ernemann und Kino, also das, der kommt ja aus dem Eichsfeld, hat die Kinotechnik mitgeprägt. Somit kommt dir das natürlich als Cineast entsprechend entgegen, oder?
Genau, das ist ganz wunderbar, dass wir auch das im Eichsfeld-Museum zeigen. Also die Bandbreite, die dieses Haus bietet, mir und allen anderen, ist wirklich wunderbar und vielfältig. Und da ist es auch, glaube ich, nicht schlimm, dass ich in dem Sinne kein ganz gestandener erstens Eichsfelder und zweitens Historiker bin, weil das Haus einfach so ein großes, vielfältiges Angebot hat, dass da jeder etwas findet, mit dem er etwas anfangen kann und wo Geschichten erzählt werden können. Und eben auch anhand dieser Objekte wird da ganz wunderbar diese Geschichte erzählt. Und ich kann ja auch sozusagen darauf verweisen, dass wir neben diesem Exponat auch noch eine ganz tolle Sonderausstellung aktuell haben. Das ist von Hans-Joachim Liesenfeld, die Ausstellung zu 90 Jahre Fernsehgeschichte. Filme kommen ja auch im Fernsehen mitunter. Und da haben wir eben auch eine ganz tolle Technikgeschichte, die da gerade aktuell erzählt wird. Also da kann ich auch alle nur einladen, ins Eichsfeld-Museum zu kommen und unsere Sonderausstellung anzuschauen. Wenn mir dieser kleine Werbeblock erlaubt ist.
Auf jeden Fall.
Ja, Gideon, wir haben gehört, dass du schon während der Schule einen Nebenjob gemacht hast.
Ich hatte einige Jobs, gerne noch erläutern, worauf ihr anspielt.
Du bist die Putzmaschine gefahren in der Schule.
Genau, ich habe in einem Supermarkt gearbeitet, in einem Rewe, und das war ein Job, um Geld zu verdienen. Aber gerade dieser erste Job, der erste Job mit einer Anstellung, ich hatte davor auch schon kleine Babysitter-Aufgaben und ich habe Hundegassi geführt. Also ich habe schon wirklich lange Zeit versucht, auch ein bisschen immer Geld zu verdienen. Aber dieser Job war eigentlich auch ein Beruf, eine kleine Anstellung, die mir weitergeholfen hat, weil ich einen sehr guten Chef damals hatte, einen Vorgesetzten. Und man hat da gleich auf eine gute Art, mit 15, 16, 17 war das, mitgekriegt, wie wichtig Disziplin ist und ja, auch Teamwork. Also das war eine gute Erfahrung. Die habe ich erst dann beendet, diesen Job, als es dann ans Abitur ging. Da habe ich mich aufs Lernen konzentriert.
Jetzt haben wir hier einen Punkt stehen, der für uns beide nicht begreifbar ist, für Volker und mich. Weil, wenn man dich anguckt, du hast kein Gramm zu viel, aber wir haben uns sagen lassen, du bist schokoladensüchtig. Wie geht das?
Das ist richtig. Ich habe wenige Laster, würde ich sagen. Ich rauche nicht, ich trinke nicht oder ganz, ganz selten. Aber ein Tag ist erst dann so richtig gut, wenn ich ein kleines Stück Schokolade hatte.
Okay, wahrscheinlich liegt's an der Anmerkung kleines Stück.
Kleines Stück.
Können wir uns wieder nicht zurückhalten, aber
so eine Schokolade ist wie ein Puzzle. Man braucht alle Teile.
Ja.
Aber es macht es auch leicht dann für kleine Geschenke eine Schokolade und dann bin ich glücklich.
Okay.
Okay, das merken wir uns.
Ich habe Comedy-Freunde, die sagen immer, die Doris macht das Gift.
Wir haben ja vorhin schon gehört, du bist eigentlich aus Freiburg und Schwabe. Im Herzen bist du ein Schwabe?
Ich glaube, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ist das Schwabenland nicht noch weiter nördlich? Ist Freiburg nicht alemannisch? Aber Baden-Württemberg ist vielleicht verbunden mit den Schwaben, genau.
Steckt man immer so alle in einen Sack, ja.
Ja.
Und im Geldbeutel auch ein Schwabe eher?
Oh, da müssten jetzt andere urteilen, ob ich geizig bin oder nicht. Ich hoffe nicht.
Sparsam genau. Und geizig, das sind ja zwei Welten. Und Sparsamkeit ist ja
kein Geiz.
Kein Geiz.
Nee,
ja.
Genau.
Ja, ich würde auch da sagen, es gibt Dinge, für die gibt man gerne Geld aus und da hat man weniger Probleme mit als mit anderen Dingen. Was ich aber vielleicht an der Stelle wirklich nochmal gerne betone, ist, von Anfang an im Eichsfeld ist mir gerade an dieser Stelle das wirklich großzügige Gemüt der Eichsfelder sehr positiv aufgefallen. Auch im Vergleich mit Norden und Süden, da kann man wirklich sagen, dass das etwas ist, was auch zum großen Erfolg der Museen bzw. der Vereine geführt hat. Wir haben verschiedene Veranstaltungen in den Häusern und besonders im Literaturmuseum denke ich da an unsere Sturmtage, also zu Storms Todestag im Juli veranstalten wir immer ein dreitägiges Fest und da kommen wirklich Gäste aus nah und fern und die betonen das alle immer und loben das alle immer sehr, wie großzügig und großherzlich hier das Publikum ist und das ist etwas, was ich auch von Anfang an sehr positiv festgestellt habe und vielleicht färbt das ja bei mir ab, sodass ich da auch diese Großzügigkeit übernehme.
Das beschreibt auch so ein bisschen die Eichsfelder. Sie sind sparsam, aber wenn es dann drum geht, dann ist man großzügig.
Und der Tisch ist breit gefüllt
mindestens für jeden Gast eine halbe Torte und Kuchen on top und so ticken wir. Wenn man deine alte Heimat besucht oder besuchen möchte und dort mit dem Auto runterfährt, kommt man am Nürburgring vorbei, unter anderem. Ne, man kann mehrere Strecken, aber man kommt auch, wenn man will, am Nürburgring vorbei. Und da sind wir bei deiner nächsten Leidenschaft, Autos.
Ja, auch das etwas, was mir schon immer Freude bereitet hat. Allerdings muss man gleich einschränkend dazu sagen, ich könnte jetzt nicht erklären, wie genau ein Auto fährt oder was da unter der Haube ist. Also diese technische Seite, da bin ich nicht so versiert.
Ist nicht schlimm, wir wissen auch nicht, wie Frauen funktionieren, haben trotzdem eine.
Genau. Für mich sind Autos im Grunde genommen auch Kunstwerke. Sie können das zumindest sein. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ist das Kunst? Aber es ist auf jeden Fall für mich ein Kunsthandwerk. Und ich bin fasziniert davon, dass Autos eine so große Vielfalt aufweisen, weil im Grunde genommen ist es immer ein Motor, ein Sitzplatz oder mehrere und vier Reifen. Und trotz allem sind Autos seit vielen, vielen Jahrzehnten so vielfältig und so solchen großen Veränderungen unterlegen, dass immer wieder da die Kreativität der Menschen eigentlich zutage kommt. Und viele Automobile können ja auch wirklich so schön sein wie ein Kunstwerk oder ein besonderes Objekt. Und es gibt ja auch Automuseen. Also auch da bin ich sozusagen nicht ganz alleine, denke ich.
Ist gar nicht so weit hin.
Also die Form, stromlinienförmig oder nicht, oder eckig oder rundlich, das finde ich einfach faszinierend an Autos und deshalb begeistert mich das. Aber ich habe das noch nie über Fotos und ein privates Interesse hinausgebracht. Ich habe auch relativ spät meinen Führerschein erst gemacht. Ich bin in Freiburg eben zur Schule und dann zur Universität gegangen. Da war einfach ein Auto gar nicht so notwendig. Ich habe dann gedacht, ich mache den Führerschein nicht mit 18, wenn ich dann die nächsten 5 Jahre gar nicht fahre, sondern alles mit dem Drahtesel mache. Aber ich fahre unheimlich gerne Auto und ich hoffe, dass ich noch viele schöne Erlebnisse mit Autos habe und ich miete und leihe gerne Autos und ich hoffe, dass ich irgendwann mal das Glück habe, einen Oldtimer etc. zu besitzen, um da einfach diese Freude ja ganz auszuleben.
Schön, herrlich. Kommen wir mal wieder in die Niederungen. In die Niederungen. Ich habe heute im Radio gehört, dass der neueste Asterix-Band, Band Nummer 41, heute erschienen ist, ich habe natürlich auch sofort gekauft, Asterix in Lusitanien. Wenn man jetzt so von der hohen Kultur kommt, von Sturm, von Goethe, liest man dann solche Comics? Oder liest du solche Comics?
Ich würde das auf jeden Fall bejahen. Es ist ganz wunderbar, wenn gerade junge Menschen an Literatur und an das Lesen herangeführt werden. Und auch da hat sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte das Genre Comics sehr gewandelt und ist anerkannt inzwischen. Und da gibt es ganz tolle Graphic Novels, also Comics für Erwachsene im weitesten Sinne, die unter anderem zum Beispiel eben auch dann den Schimmelreiter in einer Comicform darstellen. Also ich würde alle anhalten, wenn sie keine Lust auf dicke, schwere Wälzer haben, mit Comics anzufangen. Und gerade natürlich die jungen Menschen kann man da fürs Lesen begeistern und deshalb würde ich das jederzeit begrüßen. Und ich selbst habe auch als Kind und Jugendlicher liebend gerne viele, viele Comics verschlungen und glaube, dass das eine gute Hinleitung ist zum Lesen.
Dann wäre doch Krieg und Frieden als Comic dann für dich dann vielleicht auch irgendwo leichtere Kost.
Gewesen, ja. Ich hab's ja jetzt durch. Ich hab's ja durch.
Gideon, du hast erwähnt, Sturm liebte die Rosen. Dementsprechend habt ihr auch den Rosengarten am Museum, wo man, das ist ja auch vielleicht, wenn man dort durch das Museum geht und der Speicher ist voll, man kann nicht mehr aufnehmen, dass man sich bei schönem Wetter draußen auf die Bank setzt, genießt die schönen Rosen. Und du kennst unseren Podcast, du weißt, es gibt immer so ein kleines Präsent, eine Schallplatte und da haben wir natürlich in den ganzen Kisten gewühlt und tatsächlich was Passendes gefunden. Nämlich Rosen aus dem Süden, Johann Strauss Melodien und auch wieder von Amiga und in Anlehnung an die Liebe bezüglich der Rosen von Sturm und eurem schönen Rosengarten, diese wunderbare Schallplatte.
Vielen, vielen Dank. Das finde ich ganz schön und passend.
Hast du ja jetzt die Kurve gekriegt, Heiko. Das ist ja der Wahnsinn.
Ich habe zu Hause keinen Schallplattenspieler, das muss ich gleich dazu sagen, aber ich habe auch bei meinen Großeltern viele Schallplatten gerne gehört als Kind. Das war immer ganz wunderbar. Also ich kenne dieses Kratzen, wenn dann die kleine Nadel da heraufkommt und das ist etwas ganz Besonderes und deshalb freue ich mich darüber. Danke. Ich habe einen Schallplattenspieler im Eichsfeld Museum, einen neu gekauften, den wir brauchten für eine Ausstellung. Da kann ich auf jeden Fall da mal reinhören.
Danke. Mit dem Grammophon kann man das auch abspielen. Einmal geht's immer.
Einmal geht's immer. Nee, das ist ein neuer Schallplattenspieler. Ja.
Kommen wir mal zu unseren beliebten Fragen. Wir stellen unseren Gästen gern Fragen. Und dazu zählt eigentlich immer eine Frage. Welches Buch ist momentan dein Lieblingsbuch? Und jetzt möchte ich nicht den Schimmelreiter hören.
Nein, das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Momentan. Also ich habe natürlich viele Lieblingsbücher und wüsste auch eine Antwort auf die Frage, welches Buch ich auf eine Insel mitnehmen würde.
Ja, das wäre doch schon mal eine Antwort, ja.
Also mein absolutes Lieblingsbuch und mein Lieblingsschriftsteller wäre Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gelesen habe. Ein dicker, dicker Wälzer. Ich glaube, alle Bände zusammen 6000 Seiten um den Dreh rum. Aber als ich dieses Buch oder alle Bände gelesen hatte, das war eben genau dieses Erlebnis. Es war ein großes Unterfangen und es war zeitweilig anstrengend, das zu lesen. Aber wenn man das durchsteht und durchmacht, ist das, glaube ich, ein bisschen wie so ein Marathon oder ja, vielleicht Sportler haben diesen Kick ähnlich. Es ist dann eine große Freude gewesen und dieses Werk und dieser Autor haben mir von Anfang an so zugesagt, da waren so viele Ebenen über die reine Geschichte hinaus. Da war ich sehr, sehr fasziniert, bin gleich Mitglied geworden der Marcel-Proust-Gesellschaft. In jungen Jahren habe ich mich da gleich an die herangewandt, weil das einfach so ein ganz tolles Buch war. Und das ist etwas, das habe ich auch in der ganz tollen, wunderbaren Ausgabe zu Hause stehen. Da gucke ich das Buch an und freue mich und weiß, was das alles für ein Universum da drin ist. Und auch das ein Buch, das heute noch von großer Bedeutung ist und immer wieder zitiert wird. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was mir sehr, sehr viel bedeutet. Adalbert Stifter und besonders sein Roman Der Nachsommer ist auch ein Werk, das ich sehr gerne empfehle. Auch das ein längeres Buch, was vielleicht den einen oder anderen abschreckt, weil es zeitweilig sehr langatmig sein kann. Aber auch das ein Werk, was so viele Schichten und Ebenen und Bedeutungsebenen hat, dass es großen Spaß macht, das Buch zu lesen und darüber nachzudenken.
In deiner Arbeit im Eichsfeld Museum muss man ja auch Sachen vielleicht bewerten, einschätzen. Weißt du, was oder wie viel Gramm ein Karat ist?
Nein. Da kann ich nur einfach Nein antworten. Wobei, ich müsste eigentlich eine Antwort wissen. Mein Großvater ist Goldschmied und da liegt das ja eigentlich nahe, aber leider kann ich die Frage nicht beantworten.
Also, wir haben natürlich uns vorbereitet. Wir haben es herausgefunden. Das Wort Karat kommt von Keration. Das heißt, das ist ein arabisches Wort und heißt kleines Horn. Und es war der Name des Samens des Johannesbrotbaumes und wiegt 0,2 Gramm. Mhm. Also ein Gramm sind 5 Karat, das kann man sich gut merken und galt früher als Gewichtsreferenz.
Ja.
Ja, man hat es ja nicht so mit den Zahlen und nicht so mit den Gewichten vor allen Dingen. Also 5 Karat sind 1 Gramm. Nee, umgekehrt, 1 Gramm sind 5 Karat. So, jetzt musst du selbst nochmal ablesen. Ja.
Hast du uns hier so eine schöne Frage reingeschrieben und dann legen wir uns selber so ein Ei ins Nest. Bei der Musik, klassisch oder modern?
Was das angeht, bin ich sehr modern. Ich höre eigentlich am liebsten elektronische Musik. Das ist nochmal was ganz anderes und das passt vielleicht nicht so ins Museum, aber da macht die Autofahrt Spaß und da wird man wach.
Und dabei welcher Komponist? Oder
welche Band?
Welche Band?
DJs,
okay.
Als Name fällt mir da unter anderem Paul Kalkbrenner ein, ein DJ, der vielleicht dem ein oder anderen Hörer, Hörerin bekannt ist. Der ist schon länger am Start. Den habe ich aber auch letztens tatsächlich auf einem Konzert live gesehen. Das war ganz wunderbar. So viel vielleicht.
Machen wir die letzte Frage noch.
Was würdest du aus heutiger Sicht, du bist ja noch relativ jung im Vergleich zu uns alten Silberrücken, was würdest du aus heutiger Sicht anders machen?
Eigentlich gibt es da wenig, was ich in dem Sinne bereue oder nichts, was... Nein, ich könnte höchstens sagen, meinem jüngeren Ich mehr Mut zu sprechen. Das ist, glaube ich, etwas, was man immer mal wieder sieht, wenn man doch auch schon ein bisschen auf ein gewisses Lebensstück zurückblickt. Es ist so vieles sehr gut gelaufen und man macht sich währenddessen, glaube ich, große, große Sorgen, wie es weitergeht. Und bei mir ist so vieles so wunderbar gelaufen und da ist so oft Glück und der richtige Zeitpunkt da gewesen, dass ich das vielleicht meinem jüngeren Ich sagen würde. Ansonsten, um es ganz konkret zu machen, bin ich, glaube ich, zu sehr verkopft angegangen und habe überlegt, ich studiere das, was hinterher einen Job ergibt. Und ich hätte aber noch stärker darauf gehen sollen, was ich eigentlich, wo meine Liebe hingegangen wäre. Das empfiehlt man natürlich häufig den jungen Menschen und manchmal ist das am Ende doch nicht der richtige Rat. Aber bei mir hätte das, glaube ich, dazu geführt, dass ich schneller die Literaturwissenschaft entdeckt hätte und vielleicht auch die Kunstgeschichte. Auch das wäre etwas gewesen, was ich im Studium, glaube ich, mit großer Freude verfolgt hätte. Und auch das, was ich vorhin erwähnt hatte, ich hatte Museen immer nicht so richtig auf dem Schirm und hätte das, glaube ich, früher übernehmen können, dass man früher einem klar wird, die Museen sind ein ganz wunderbarer Arbeitsplatz und das hätte man, glaube ich, ein bisschen früher entdecken können. Aber ich habe noch genau rechtzeitig die Kurve bekommen, deshalb auch da bin ich, wie gesagt, sehr glücklich, wie das alles gelaufen ist.
Das ist die Kunst des Lebens, ja.
Ja. Gideon, hast du noch eine Lebensweisheit, ein Gedicht oder einen Lieblingswitz für uns und unsere Hörer?
Witze erzählen, da bin ich nicht so gut darin, mir die Witze zu merken, aber spontan fällt mir ein Witz, den mir Eichsfelder Freunde hier erzählt haben. Den kennt wahrscheinlich auch jeder, der hier zuhört. Wie kommt der Name Duderstadt zusammen? Gib du der Stadt den Namen? Nein, gib du der Stadt den Namen. Das fand ich immer irgendwie ganz süß. Ein kleiner lustiger Witz. Mein Sohn erzählt gerne Witze und der kürzeste, der mir da einfällt, ist: Treffen sich zwei Jäger, beide tot.
Gideon, es war eine sehr schöne Zeit mit dir. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören und wir hoffen, dass das unseren Hörern genauso geht. Wenn man, wie in der Vorbereitung, wenn man sagt, okay, es kommt Museumsdirektor, dann hat man meist so ja einen reiferen Erwachsenen, den man dann erwartet. Aber so einen jungen, frischen Museumsleiter, das ist gut für unser Eichsfeld, für unsere Hauptstadt, Heiligenstadt oder historische Hauptstadt, Heiligenstadt. Und wir freuen uns, dass du hier gelandet bist. Wünschen dir alles Gute und wir freuen uns auch schon auf den nächsten Termin, entweder im Literaturmuseum oder im Eichsfeld-Museum.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und nochmal einen großen Gruß an Frau Apel und die ganzen Mitarbeiter im Museum, die natürlich die Vögelchen waren, die mir heute Morgen etwas zugeflüstert haben. Und das macht natürlich auch so einen Podcast aus, dass man ein bisschen Futter hat. Das ist ganz klar. Herzlichen Dank, Gideon. Wir kommen zu unserem Abspann.
Ja, jetzt haben wir mit unserem Aufruf. Noch einen ganz anderen Aufruf, Volker. Ich habe eine E-Mail bekommen von Christian aus Jützenbach. Und der hat gefragt, warum heißt Uder eigentlich Klein Hamburg? Warum haben die den Spitznamen? Ich kann es spontan nicht beantworten.
Ich auch nicht.
Deswegen gehen wir das mal raus an alle, die es wissen. Schreibt uns einfach und jetzt kommen wir zu unserem Abspann. Schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse post@grimsbrüder.de.